Abend. Wir beginnen mit dem zweiten Wochenabschnitt des Buches Exodus. Hatten ja beim letzten Mal aufgehört mit dem ersten Gang von Mose und Aaron zum Pharao, der mit einem Fiasko endet, dass die Unterdrückung noch verstärkt wird und Mose dann auch zu Gott geht und sich beklagt, dass es noch schlimmer geworden ist. Und unser Abschnitt beginnt jetzt damit, dass sich Gott noch einmal dem Mose offenbart und ihm verspricht, die Israeliten aus Ägypten zu erlösen. Und von daher schickt er Mose nochmal neu zu Pharao. Mose sagt aber auch, schon die Israeliten hören nicht auf mich. Wie soll ich zu Pharao gehen? Und an dieser Stelle wird dann nochmal ein genealogischer Abschnitt eingeschaltet, dass wir eigentlich jetzt erst erfahren, aus welchem Stamm Mose stammt, wie seine Eltern heißen. Denn bei seiner Geburtsgeschichte wurde ja immer nur anonym von einem Mann, der die Tochter Levis geheiratet hat, gesprochen und keine weiteren Details gegeben. Und hier lernen wir jetzt also etwas mehr von der Abstammung von Mose. Und danach geht er dann zu Pharao zusammen mit Aaron, der dafür zuständig ist, die Zeichen zu wirken. Und Pharao weigert sich auch weiterhin, die Israeliten ziehen zu lassen, wobei es ja zunächst zumindest offiziell gar nicht darum geht, dass sie für immer Ägypten verlassen, sondern ein Fest 3 Tage lang in der Wüste feiern wollen. Das erste Zeichen, das Mose wirkt, ist die Verwandlung seines Stabes in eine Schlange. Ein Zeichen, das ja Gott auch schon dem Mose selber vorgeführt hatte, als er nicht so begeistert war, diese Aufgabe zu übernehmen. Und hier sieht man dann, dass es zunächst auch ein gewisser Wettstreit zwischen Mose und Aaron und den Weisen und Beschwörerpriestern Pharaos ist, die durchaus auch in der Lage sind, Stäbe in Schlangen zu verwandeln. Und das sicher auch dazu beiträgt, dass Pharao eben nicht beeindruckt ist. Dann kommt die Verwandlung des Nilwassers oder eigentlich aller Wasserquellen in Ägypten in Blut, die natürlich dazu führt, dass man nichts mehr zu trinken hat. Aber auch das hat keinen weiteren Einfluss auf Pharao. Es kommen dann die Frösche, die aus dem Nil aufsteigen und allen zur Plage werden, wo Pharao jetzt ja Mose und Aaron darum bittet, dieser Plage ein Ende zu setzen, aber auch noch nicht verspricht, sie ziehen zu lassen. Nach den Fröschen kommen dann die auf Hebräisch sogenannten Kinim. Ich sehe, dass es in der Einheitsübersetzung mit Stechmücken übersetzt wird. Benno Jakob übersetzt es mit Flöhen, was auch tatsächlich die Übersetzung im heutigen modernen Hebräisch für dieses Wort ist. Also jedenfalls kleine Tiere, die ziemlich lästig sind. Das kann man wohl aus der dem Kontext entnehmen. Inzwischen sind die Wahrsager Pharaos so weit, dass sie nicht mehr mithalten können und es ihnen nicht gelingt, diese Kinim auch hervorzubringen. Und wo sie so einen ersten Erkenntnisschritt haben und zum Pharao sagen, das ist der Finger Gottes. Aber Pharao beeindruckt das nicht, sein Herz bleibt hart und wir hören dann ja auch immer wieder, er verhärtete sein Herz und schließlich auch, dass Gott sein Herz verhärtet. Als fünftes Zeichen kommt der Erauf, der irgendeine Form von Ungeziefer wo ist. Benno Jakob schlägt aber auch nicht sicher vor, dass es vielleicht Ameisen sind. Also weitere Tiere, die dem Land großen Schaden zufügen und Pharao fängt jetzt an, die erste Konzession zu machen und sagt, wenn ihr opfern wollt eurem Gott, warum müsst ihr 3 Tage gehen? Ihr könnt es doch auch hier machen. Und da erklärt eben Mose, dass das nicht geht, sondern die Tiere, die sie opfern werden, Tiere sind, die für die Ägypter Götter sind und man von daher sie natürlich nicht vor ihren Augen opfern kann. Daraufhin ist Pharao nicht weit bereit, weiter nachzugeben. Es kommt dann als nächstes die Seuche am Vieh, wo ein großer Teil des Viehs der Ägypter stirbt. Es folgen dann die Geschwüre oder der Ausschlag auf der Haut, der jetzt auch den Wahrsagern Pharaos gar nicht mehr ermöglicht zu erscheinen, weil sie genau wie alle anderen auch unter diesen Geschwüren leiden. Und die letzte Plage, die in unserem Abschnitt dann erwähnt wird, ist der Hagel, der alles vernichtet, was nicht in Sicherheit gebracht worden ist. Sowohl eben die Saaten, die schon etwas weiter aufgegangen sind, als auch Vieh und Menschen, die auf dem Feld waren. Und so eigentlich mitten in der Geschichte der Plagen endet unser Wochenabschnitt. Ich wollte zunächst mal auf diesen wichtigen Text, der am Anfang ist, die Selbstvorstellung Gottes, wo er nochmal sagt, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob als El Shaddai erschienen, aber unter meinem Namen Herr, der vierbuchstabige Gottesname, habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Es ist ein klassischer Text für die moderne Bibelkritik zu sagen, hier haben wir den Beweis, dass die Tora aus unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt ist, denn dieser vierbuchstabige Gottesname ist ja sehr wohl schon im Buch Genesis häufig aufgetaucht. Und wie kann man jetzt sozusagen behaupten, erst jetzt offenbart sich Gott mit diesem Namen? Die traditionelle Exegese, und da schließt sich auch Benno Jakob dran an, sagt, ja, im Text der Tora in Genesis kommt schon der vierbuchstabige Name vor, aber es ist nicht in der wörtlichen Rede, dass Gott so angeredet wird oder sich selber so offenbart. Benno Jakob, dem also ganz wichtig ist zu zeigen, dass es hier sich nicht um unterschiedliche Quellen handelt und auch nicht um Offenbarung, also die Offenbarung, die wir im letzten Abschnitt haben, dass sie nicht einer anderen Quelle angehört als die wir hier haben, versucht also auch die Einheitlichkeit des Textes zu zeigen und die unterschiedliche Bedeutung
Mir mal los.
der Gottesnamen. Also sehen wir uns zunächst mal die Übersetzung dieser Verse an von Benno Jakob direkt am Anfang unseres Abschnitts in Kapitel 6, 2 bis 5. Also er übersetzt das so. Danach redete Gott zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin der, er wird es, und erschien dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob als El Shaddai. Aber mit er wird es ist mein Name, habe ich mich von ihnen nicht erfahren lassen. Habe aber sowohl mit ihnen meinen Bund aufrechterhalten, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Gastschaft, darin sie gasteten, als auch habe ich den Klageruf der Bnei Israel, also der Kinder Israels, die Ägypten knechtet, gehört und mich meines Bundes erinnert. Ja, und jetzt beginnt die Erläuterung dazu. Das von Gott eingepflanzte Bewusstsein, eine geschichtliche Aufgabe zu haben und die Sehnsucht nach einer national-religiösen Existenz in Freiheit, hat in den Anfängen Israels die Überzeugung geschaffen, dass der Gott der Verheißung auch der der Erfüllung sein müsse, dass der vierbuchstabige Name auch bedeute, der Wahrhafte, der Treue, der sich selbst Getreue. Schon bei der Geburt des Sohnes des ersten Stammvaters begegnen wir diesem prophetischen Gedanken in einer rhythmischen Formulierung, so wie es bei der Geburt Isaaks heißt. Er aber hatte Sarah bedacht, wie er gesagt, und er tat der Sarah, wie er geredet. Also die Bestätigung dessen, was er vorher verheißen hatte. Und dann aus dem Buch Numeri genommen, der heidnische Seher Bileam, der eigentlich Israel verfluchen soll, aber dazu kommt es zu segnen, weissagt, Sollte er etwas gesagt haben und es nicht tun, geredet und nicht vollbringen? Also auch Bileam, der kein Diener dieses Gottes ist, weiß von seiner Macht. Geradezu als eine Definition von Ich bin, der Herr mit dem vierbuchstabigen Gottesnamen, erscheint es in Gottes eigenem Munde. Ich bin er, ich habe geredet, sollte ich dasselbe nicht tun? Und fünfmal dasselbe noch bei Ezechiel. Allerdings will die Erfüllung ihre Zeit haben. Die Erzväter waren einzelne Personen, denen zwar er sich mitgeteilt und Verheißungen gegeben hatte, aber zur Erfüllung, das heißt zur vollen Entfaltung seines Wesens als er, musste erst das Volk da sein. Dennoch waren diese Verheißungen nicht leere Worte gewesen. Sie waren ein Gottesbund und ein Schwur, womit er sich selbst unverbrüchlich zur Erfüllung verpflichtet hatte. Diese beiden Begriffe hat die Tora von Kapitel 3, wo die Sendung Moses im Vordergrunde stand, für hier verspart, wo die Gewissheit der Erlösung des Volkes aus Ägypten nach und trotz des vergeblichen ersten Appells an Pharao bekräftigt werden sollte. So ergänzen sich Kapitel 3 und 6. Zu Kapitel 3 hatten wir letztes Mal auch unterschiedliche Auslegungen gehört, wie diese Vorstellung Gottes verstanden wird. Der Zusammenhang zwischen Vers 2 und 3 ist, ich bin zwar er, absolut, für alle Zeitalter, der Ewige und Allmächtige, aber mich als solcher zu manifestieren, sind nicht alle Zeitalter gleich geeignet. Die Geschichte Israels scheidet sich in zwei Perioden. Die Zeit der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob und die Zeit des aus diesen entsprossenen, zur Freiheit und Selbstständigkeit bestimmten Volkes. Der Charakter der ersten Periode wird durch zwei Begriffe gekennzeichnet, El Shaddai und Megurim. Megurim ist ein politischer Begriff. Es bedeutet die Zeit des Lebens und Wanderns der Urväter in der Fremde, bevor es das Volk gab. Die Erzväter waren Gerim, also es ist dieselbe Wurzel. Man hat die drei Konsonanten G, R und, ja nicht G und, G und R, das andere das M am Ende ist die Pluralform. Also das Mögurim ist sozusagen das unstete Wohnen der Fremden und Ger ist eben der Fremde, im Plural Gerim. Die Erzväter waren Gerim, das heißt Gäste und Schutzbefohlene in einem Lande, das nicht das ihre war. Erst in Kanaan, dann in Ägypten, wo ihre Nachkommen nach dem Tode Josefs bedrückt und als Sklaven behandelt wurden. Das zu den Megurim gehörende El Shaddai ist ein religiöser Begriff. Es ist von demselben einen Gotte er, als welcher die Tora keinen anderen kennt, die der Vorväterzeit und ihrer besonderen Art zugewandte Seite in Gott. Nicht durch die Kenntnis des einen und des anderen Gottesnamens unterscheiden sich die beiden Geschichtsperioden, sondern durch zwei verschiedene Seiten, nach denen sich ein und derselbe Gott zeigte und nach der Lage der Dinge zeigen musste. Ein Volk braucht eine andere Seite von Gott als der Einzelne in der Fremde. Darum verschwindet mit Ägypten die Bezeichnung El Shaddai. Und zwar erschien er den Erzvätern als El Shaddai. Das besagt nicht, dass dies für sie sein Name sein sollte, was das Wort Shem, Name, erfordert haben würde. Zudem ist es sowohl er als Elohim, der spricht, ich bin El Shaddai, sondern der Inhalt und Form seiner Eröffnungen, dass er sie mit Nachkommenschaft segnen und ihrem Volke einst das Land Kanaan zum Besitz geben werde. Einander gleichgestellt werden alle erzväterlichen Gotteserscheinungen der Genesis, mögen sie nun von Abraham oder Isaak oder Jakob erlebt worden sein, in unserem Verse, wo von ihnen allen gleichmäßig ausgesagt wird, ich erschien als El Shaddai. Aber ein an sie gerichtetes, ich bin El Shaddai, war nur erst Verheißung, noch nicht Erfüllung, wie das unmittelbar davorstehende absolute Ich bin er. Die Erzväter haben Gott visionär geschaut, aber in seinem Wesen und Wirken noch nicht erlebt. Aber nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Angehörigen nehmen seinen Namen unbefangen in den Mund. Eine lange Aufzählung von Beispielen dazu. Aber dies alles hört mit den Erzvätern auf. In der Geschichte Josefs spricht keine Person den Namen er aus, außer der Erzvater Jakob auf dem Sterbebette. Darin soll sich unter anderem der Vorzug der drei Erzväter ausdrücken, dass nur ihnen vor Mose er erschienen sei, wenn auch nur verheißend, als El Shaddai. Aber seinem Wesen nach erschlossen hatte er sich auch den Erzvätern noch nicht. Eben dies müssen die Schlussworte des Verses, aber mit meinem Namen er habe ich mich von ihnen nicht erfahren lassen, besagen wollen. Ich bin er, wenn ich mich auch in dieser Eigenschaft noch nicht habe erfahren lassen. Jetzt soll es geschehen. Benno Jakob greift hier manches auf, was er auch schon in seinem Kommentar zu Genesis im Vorwort über die Erzvätergeschichte geschrieben hat. Eben das Charakteristische, dass sie Fremde sind, überall wo sie sind, auch in dem Land, das ihren Nachkommen verheißen ist. Und El Shaddai, wie sich Gott so vorstellt, eigentlich der Gott ist, der ihr Leben ihnen als Fremde garantiert, der ihnen die Sicherheit gibt, die ein Fremder nicht hat. Und das ist von daher der charakteristische Gottesname für diese Zeit ist. Und jetzt mit der Volkwerdung, wo es eben eigentlich nicht mehr reicht, dass Gott sich auf diese Weise offenbart, noch die Verheißung dazu kommt, dass Gott sich als der, der für das Volk da ist, offenbaren wird. Ja, ich mache ja mal einen Einschnitt und dazu Nachfragen, Anmerkungen.
Ja, Herr Müller-Mahrer.
Heißt das, dass unter dem Namen El Shaddai in der Vorväterzeit kein Gebet und keine Bitte an den Gott gerichtet wurde?
Nicht notwendigerweise. Wir hören ja von Jakob zum Beispiel, der betet ja auch
ja.
Zu Gott. Nein, es geht nicht um die Frage, ob man zu ihm betet, sondern dass man wirklich in einer Phase ist, wo Dinge verheißen sind, aber sich noch nicht erfüllt haben. Und der Gottesname El Shaddai benutzt wird, um ja, sozusagen einen minimalen Beistand, könnte man ausdrücken. Es gibt ja unterschiedliche Erklärungen, was dieses Shaddai bedeutet. Manche sagen, dass man eben in dem zweiten Teil des Wortes Shaddai das Wort Dai, genug, drin ist. Und das wird dann auch auf unterschiedliche Weisen verstanden, sozusagen. Es soll euch genug sein, dass ich euch die Verheißung gegeben habe und euch den Schutz als Fremde gebe und alles andere wird später kommen. Aber auch von Maimonides gibt es eine Interpretation, die eigentlich eher auf Gott selber geht, mit diesem genug zu sagen, Gott ist der sich selbst Genügende, was natürlich eine gewisse Spannung zu unserer Geschichte bringt. Das hat natürlich mit seiner Philosophie eines letztlich nicht erkennbaren Gottes zu tun. Damit auch zu sagen, also eigentlich braucht Gott die Schöpfung nicht und braucht auch das Volk Israel nicht. Er ist sich eigentlich selbst genug und hat trotzdem sich entschlossen, sowohl die Schöpfung ins Leben zu rufen, als auch mit diesem Volk einen besonderen Bund einzugehen. Aber hier irgendwie so das Gewicht, Gegengewicht aufzuhalten, dass es nicht etwas ist, was Gott wirklich braucht, wo es durchaus andere jüdische Interpretationen geben, die sagen, also offensichtlich hat Gott es ja gebraucht, warum hat er es sonst geschaffen und so angelegt. Das sind natürlich unterschiedliche philosophische Vorstellungen, wie man Gott als jemand, der sich vielleicht auch abhängig macht von seiner eigenen Schöpfung, sieht.
Da gibt es jetzt noch weitere Fragen. Zunächst Herr Schneider, Herr Schobes und Frau Tönnissen.
Ja, hallo. Der Benno Jakob schreibt ja hier in seiner eigenen Übersetzung, 6 Vers 2, ich bin der, er wird es. Das er wird es, also in meiner Übersetzung wird da ja der, ist da, taucht da der Gottesname auf, JHWH. Und er übersetzt hier quasi den Gottesnamen. Also ich wusste nicht, dass es da eine Art Übersetzung gibt. Kann man sagen,
also er,
dass das die Bedeutung sein soll von dem Gottesnamen, oder?
Im Grunde genommen greift er hier das auf, was er zu Kapitel 3, die Übersetzung, die er da für das Eje, Asher Eje gegeben hatte. Da hatte er es ja, ich werde der sein, der ich sein werde. So, so hat er es da ja übersetzt. Und da ist es ja wirklich ja, eine Verbform. Und was er jetzt hier mit der Übersetzung zum Ausdruck bringen will, ist, dass der Name Gottes letztlich eine Verbform ist dabei, die eben im Gegensatz zu Kapitel 3 jetzt in der dritten Person kommt, aber und damit auch etwas von dem Dynamischen sozusagen reinbringt. Er hatte ja, das hatten wir letztes Mal gesehen, dass ihm ganz wichtig war zu sagen, es geht nicht darum, als einen ontologisch Seienden dann sozusagen eine unveränderliche Größe zu sehen, sondern jemanden, der sich als hilfreich, als zugewandt offenbart. Und das bringt er hier auch mit der Übersetzung zum Ausdruck. Also man wird das nicht, hat das auch in seinem Kommentar nicht konsequent durchgehalten, aber für die Übersetzung des Verses war es ihm wohl wirklich wohl wichtig, diesen Verbalcharakter des dieses Gottesnamens beizubehalten.
Also er hielt das in dem Zusammenhang für sinnvoll, das so zu formulieren,
ja,
und zum Ausdruck zu bringen. Okay, danke.
Herr Schobes?
Ich wollte fragen, El Shaddai, wird das nur hier verwendet oder gibt es das auch sonst? Hat das auch eine normale Bedeutung oder ist das so ein rätselhafter Name?
Es ist ein Gottesname, der eben gelegentlich in der Bibel auftaucht. Also in der Tora ist es wirklich hauptsächlich im Buch Genesis. Er taucht relativ häufig auf noch im Buch Hiob. Vielleicht auch gerade da interessant zu sehen, eben in der Geschichte von jemandem, der kein Israelit ist. Im Buch Ruth, wo ja auch die Moabiterin Ruth ist, benutzt allerdings auch ihre Schwiegermutter, die jüdische Naomi, spricht auch von El Shaddai. Also es gibt noch einige andere biblische Texte, wo dieser Name auftaucht. Und es scheint einer der alten Gottesnamen zu sein, der vielleicht auch ein bisschen mehr Distanz ausdrückt, als eben der Name, den Benno Jakob hier mit Ich bin, der er wird es ausdrückt.
Danke.
Dann Frau Tönnissen.
Tamara, ich habe dich jetzt so verstanden, dass es einmal um Verheißung und dann Erfüllung geht. Und dass sozusagen erst mit der Erfüllung das Ganze sozusagen, also Gottes Wesen und Gottes Name deutlich wird. Oder ja. Nun ist aber in dem vorletzten Abschnitt von Benno Jakob gesagt, und das finde ich irgendwie auch ein ziemlicher kryptischer Satz, die Erzväter haben Gott visionär geschaut, aber in seinem Wesen und Wirken noch nicht erlebt. Aber all das, was wir aus Genesis wissen, ist ja, dass Abraham, Sarah, Hagar, alle und bis hin zu Jakob und den Söhnen ja Gottes Begegnungen haben oder Gottes Stimme gehört haben, oder wie man es auch immer ausdrücken will. Aber das alles reicht noch nicht, um zu sagen, die haben sein Wirken erlebt. Also Wirken haben sie ja, denke ich, doch schon erlebt, vielleicht das Wesen noch nicht. Aber das scheint mir so ein bisschen diese... das, was über die Erzväter geschildert wurde, so ein bisschen klein zu reden, oder bin ich da jetzt auf alles weg?
Ja, schon irgendwie zu sagen, die eigentliche Offenbarung des Wesens geschieht erst in dem Moment, wo sie Volk geworden sind. Und eben auch zu sagen, es ist auch eben, sobald man eine Gemeinschaft hat und nicht mehr Einzelne, ist vielleicht auch eine andere Gotteserkenntnis notwendig. Ist sicher eine Spannung da, denn einerseits haben wir im Buch Genesis ja sehr, ich würde was sagen, unbefangene Unterhaltungen der Erzväter, teilweise auch der Mütter und Hagars mit Gott oder seinem Engel. Und das ist etwas, was ja später, außer bei Mose, eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Da ist sogar eine gewisse stärkere Distanz, könnte man sagen. Aber vielleicht, weil eben der Charakter mehr Verheißung ist und man sie erleben ihn zwar, wie er sie selber schützt und wie er auch immer für die nächste Generation sorgt, aber die große Verheißung der großen Nachkommenschaft und des Landes ist eben etwas, was noch aussteht. Und das ist sozusagen ihre Erfahrung wohl noch ein Stück brüchiger macht. Und vielleicht ist es auch gerade die Not, in der sich jetzt die Israeliten in Ägypten befinden, die sozusagen herausfordert und es nötig macht, dass Gott sich als der, der da ist, beweisen muss, was in der Geschichte der Erzeltern noch gar nicht so dringend war, sozusagen, weil sie sich nicht in derselben Bedrohung befunden haben. Aber es ist eine gewisse Spannung, die da ist, ja.
Ja, es ist ja, ich meine, fällt gerade so auf, wenn es also jetzt nicht mehr um eine Person geht, sondern um die Israeliten, wie wir dann in Exodus ja öfter lesen, dann sind wir ja schon auf dem Weg dahin, was dann irgendwann dann auch Erfüllung bedeutet. Und da ist dann vielleicht auch anderes nötig.
Ja, also die, ja, zumindest die halt Erfüllung.
Mit dem anderen, ja,
zumindest die Erfüllung der reichen Nachkommenschaft ist ja schon da. Dann.
Ja. Ja, okay, das ist, ja, danke.
Herr Müller-Mara, ist Ihre Meldung jetzt nochmal neu oder war die von eben noch?
Ja, ich wollte nur noch mal kurz anschneiden, was der Herr Schneider vorhin sagte zu dem Namen Ayeh Asher Ayeh Ayeh. Ich finde das hier eine wunderbare Übersetzung, wenn man sagen würde, also ich bin der, der ich sein werde. Und das Sein werde bedeutet also nach meinem Verständnis von diesem Text, ich werde sein, wenn ich mich dir erfahren lasse, wie hier im Text steht. Ich finde das einen schönen Ausdruck. Das heißt also mit anderen Worten, du wirst erst verstehen, wer ich bin, wenn ich es will und du bist so weit, dass du mich erfahren kannst.
Ja, das ist sicher der Gedanke, der dahinter steht. Da gibt es also wirklich viele Möglichkeiten, eben das noch weiter und sozusagen dynamischer zu übersetzen.
Ja, und zu dem Namen El Shaddai, das El ist ja an für sich in der Antike ein ganz genereller Name für Gott.
Ja, das ist das normale hebräische Wort.
Oder für einen Gott, das spielt keine Rolle. Das
ja,
heißt
das
also
ist das normale
El Shaddai,
Wort für Gott.
Ja, El Shaddai ist also eine Differenzierung.
Könnte sozusagen, wenn man in einem polytheistischen Horizont denkt, könnte man sagen, okay, es gibt einen El, der heißt Shaddai und es gibt einen anderen El, der... Da heißt anders und, so, das gibt es natürlich in der, beziehungsweise in der kananäischen Religion war ja El der oberste Gott, aber der wohl an verschiedenen Orten unterschiedlich verehrt worden ist und von daher unterschiedliche Beinamen hatte.
Ja, aber
da sind es dann oft auch Beinamen, die wirklich an bestimmte Orte gebunden sind. Es ist ja. Das kommt auch bei Jakob vor, wo Gott sich offenbart, ich bin der El Bet-El, ich bin der Gott von Bet-El. Also da kommt, könnte man auch sagen, dass sozusagen eine lokale Gottheit hier kommt. Aber, ja, aber Shaddai eben nicht an einen besonderen Ort gebunden.
Der kleine Stamm Abraham lebte doch in einer komplett polytheistischen Welt.
Ja, und es scheint ja auch nicht so immer die Tora versucht, es ein bisschen so zu zeigen, aber irgendwo, nirgendwo wird gesagt, dass sie der Meinung sind, die Erzeltern, dass es nur den einen Gott gibt. Sie selber verehren nur diesen Gott, der sich eben als Gott der Väter offenbart hat, aber dass andere Menschen andere Götter haben, ist für sie eigentlich völlig normal. Das ist ja was sozusagen auch so die Vorstufe des Monotheismus, die man die Monolatrie nennt, zu sagen, also die eine Gruppe, hier in dem Fall die Israeliten, die haben zwar nur einen Gott, aber es wird damit nicht in Frage gestellt, dass es auch noch andere Götter gibt. Das ist dann erst ein weiterer Schritt, der ja auch ganz scharf im Deuteronomium dann nachher wird, zu sagen, es gibt wirklich nur den einen Gott. Aber das ist durchaus in der Zeit der Erzväter noch nicht so. Wir haben ja auch als Jakob und Laban den Bund schließen, bevor sie sich trennen, ruft ja eben Jakob seinen Gott an und Laban seinen Gott. Und dafür, das macht den Bund zwischen ihnen gültig. Also da hat auch Jakob kein Problem, dass sein Schwiegervater sozusagen bei einem anderen Gott schwört.
Ja, mir fällt nur auf, dass es also in der Tora überhaupt keinen einzigen Begriff, der heißt Ha'el, aber es gibt ganz viele Begriffe, die heißen Ha'Elohim.
Ja, also Elohim ist das Pluralwort und kann aber eben auch manchmal der Gottesbote sein. Aber auch Elohim wird dann schon, eigentlich, obwohl es ein Pluralwort ist, grammatisch wird aber als ein Gott gesehen. Nicht unbedingt der ausschließliche, aber als ein Gott.
Naja, gut.
Ja, wollen wir uns vielleicht dem zweiten Teil dieser Offenbarung Gottes zuwenden. Und zwar geht es mir da auch um die praktische Anwendung in der jüdischen Liturgie. Ich habe das hier überschrieben mit die vier Becher der Erlösung und der fünfte Becher. Am Sederabend, am Abend vom Pessachfest, wo mit einem rituellen Mahl zu Hause an den Auszug aus Ägypten erinnert wird, wo es ja auch einen festen Text für gibt, wo man sich nicht gezwungen ist, sich genau an den Text zu halten. Man kann auch weitere Dinge lesen. Aber zu den Dingen, die gegessen bzw. getrunken werden, da spielen natürlich die Matzot, die ungesäuerten Brote, eine ganz wichtige Rolle. Und solange der Tempel noch stand, gab es auch das Pessachlamm, das geopfert wurde und gegessen wurde. Die Bitterkräuter, das sind alles Dinge, das werden wir auch im nächsten Wochenabschnitt in den Vorschriften für Pessach sehen. Das sind Dinge, die schon im biblischen Text stehen, dass man die zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten essen soll. Aber in der rabbinischen Tradition stehen neben diesen Dingen, die gegessen werden, auch vier Becher mit Wein oder genau gesagt Frucht des Weinstocks, es darf auch Traubensaft sein, die auch während dieser Mahlzeit getrunken werden. Und das ist eben nichts, was im biblischen Text kommt. Und da auch die Frage ist, wieso tut man das überhaupt, dass man was trinkt und wieso sind es gerade vier? Und dass es gerade vier sind, hat mit unserem Text hier zu tun, eben mit vier Verben, die in Exodus 6, 6 bis 8 vorkommen. Und das wird also eben auch jetzt weniger in direkten Kommentaren zur Bibel, zum Bibeltext, sondern eben in der rabbinischen Literatur, in dem Traktat über Pessach, da wird die Frage aufgeworfen. Da heißt es eben, woher kommen die vier Becher in der Sedernacht? Rabbi Jochanan sagte im Namen Rabbi Benayas, entsprechend den vier Erlösungen. Wie es heißt, daher spricht zu den Kindern Israels, ich bin er, ich bringe euch heraus von unter dem Leiden in Ägypten, ich rette euch aus der Knechtschaft für sie, ich erlöse euch mit ausgestrecktem Arm und mit großen Gerichten, ich nehme euch mir zum Volk. Also wir haben vier Verben, ich bringe euch heraus, rette euch, erlöse euch, nehme euch. Also vier Ausdrücke, mit denen die Erlösung zum Ausdruck gebracht wird. Aber der Text geht ja noch weiter. Und dann kommt halt die Frage, ja, wieso bleiben wir nicht bei 4 Bechern stehen? Was ist mit dem 5.? Und das ist in dem Kommentar zum Talmud von den Tusafisten. Das sind die Talmud-Kommentatoren in den Generationen nach Rashi, also gerade auch seine Enkel. Und da kommt eben die Frage, und der 5. Becher, das heißt nach der Meinung dessen, die es offensichtlich auch gegeben hat, der dessen Trinken, also das Trinken des 5. Bechers, für verpflichtend hält. Er entspricht dem, ich bringe euch in das Land. Was auch Erlösung ist, wie die Leute sagen, der Sklave, den sein Herr befreit und dem er alles, was er hat, übergeben hat, wenn er ihn nicht in sein Haus führt, was nützt es ihm? Ebenso, wenn der Heilige, gepriesen sei er, sie nicht in das Land Israel gebracht hätte, was hätte ihnen der Auszug aus Ägypten genützt? Das heißt, wenn sie mitten in der Wüste geblieben wären und von daher, also zumindest nach einiger Meinung, einiges dafür spräche, den 5. Becher auch zu trinken. Was man de facto macht, ist, einen 5. Becher zu füllen und den stehen zu lassen, in der Erwartung, vielleicht kommt Elia als Vorbote des Messias und die messianischen Zeiten werden in der Sedernacht, in der alten Erlösungsnacht beginnen. Ich habe dann eine etwas längere Erklärung zu der Bedeutung eben dieser 4 Verben, die die klassischen 4 Becher bezeichnen, von Samson Raphael Hirsch. Wir hatten ihn bei, ich glaube, 1 oder 2 Texten in der Genesis mal. Rabbiner, wichtiger deutscher Rabbiner des 19. Jahrhunderts, der Begründer der Neo-Orthodoxie, die ihm einerseits der Torah, dem Studium und auch dem Leben nach der Torah verpflichtet blieb, aber auch weltliche Wissenschaften studierte und auch sozusagen mit Common Sense auch ein Leben in der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft versucht hat zu leben. Und er hat eben auch einen Kommentar zum Pentateuch geschrieben. Und hier aus Exodus spricht er eben von den 4 Formulierungen oder den 4 Sprachen der Erlösung. 4 Seiten, in welchen sich das Erlösungswerk darstellt und die zum Verständnis alles Folgenden aufgefasst werden müssen. Und jetzt kommen die ersten 3. Ich bringe euch heraus, rette euch, erlöse euch, sind die Befreiung von dem gegenwärtigen Galut, dem Exil. Und der 4. nehme euch die dann zu erteilende Bestimmung, der Zweck des Ganzen. In 3 Momenten ist das Galut gezeichnet. Leiden, Knechtschaft und, da Erlöse ohne Beifügung ist, die Erlöserlosigkeit, Erlösungsbedürftigkeit. In dem Bund zwischen den geteilten Stücken, das ist so der hebräische Begriff, Habrit ben Habetarim, mit dem der Bund Gottes mit Abraham in Genesis 15 genannt wird, weil dort ja die Szene kommt, wo Abraham aufgefordert wird, Tiere zu zerlegen und dann nachher das Feuer da durchfährt. Also darum heißt dieser Bund, der Bund zwischen den geteilten Stücken. In diesem Bund war dieses Galut Abraham als Fremder sein, Knechtschaft und harte Behandlung angekündigt. Diese 3 Momente lagen verwirklicht vor. Die harte Behandlung, die Peinigung, die Verkümmerung und Freudeberaubung des Daseins in den Leiden, in den mit höhnender Härte aufgebürdeten Lasten Ägyptens. Es kann jemand Knecht sein, ohne durch Leiden erdrückt zu werden. Es kann jemand mit Leiden überbürdet sein, ohne Knecht zu sein. Knechtschaft, die Freiheitsberaubung in der Knechtschaft Ägyptens, in dem Sklavenstand, welchen Ägypten über sie verhängt. Fremder sein in der Erlöserlosigkeit, das ist eben der Fremdenstand. So wird später im Gesetz der Fremde bezeichnet als ein Mensch, der keinen Erlöser hat. Erlöser oder Löser ist der Verwandte, der in der Not des Verwandten seine eigene erblickt und für ihn auftritt. Der Fremde hat als solcher in dem gewöhnlichen Staate keinen Annehmer. In der Misshandlung des geringsten Einheimischen erblickt jeder Einheimische sein eigenes Recht verletzt. Er sieht in ihm den Rechtsboden erschüttert, auf welchem er selbst mit allen seinen Ansprüchen ruht. Der Fremde aber hat hier kein Recht und findet daher in keinem der hier Berechtigten einen Annehmer. An dem Fremden kann hier kein Unrecht geschehen, weil er eben hier kein Recht hat. Vielmehr alles, was ihm hier nicht geschieht und was man ihm hier gestattet, reine Gnade ist. Das ist das Unglück des Fremden, Heimatlosen, Unberechtigten. Aus ihm, weil sie in Ägypten Fremde waren, erwuchs alles spätere Elend wie von selbst. Weil sie Fremde waren, machte man sie zu Knechten und zu hart behandelten Armen. Darum steht in der geschichtlichen Ankündigung dieses Elends, also in Genesis 15, das Fremdersein voran. Fremder wird dein Same sein, sie werden sie knechten und hart behandeln. Hier aber, wo die Erlösung aus dem zur Verwirklichung gekommenen gegenwärtigen Elend verkündet wird, stehen die Momente in entgegengesetzter Folge. Harte Behandlung, Knechtschaft, Fremdersein. Es wird zuerst die Beseitigung des in der konkreten Gegenwart am empfindlichsten sich bemerkbar machenden Zustandes verheißen und dann bis zu der Wurzel des Ganzen zurückgegangen und deren Entfernung verkündet. Dann beginnt er jetzt mit den einzelnen Verben. Ich bringe euch heraus von unter dem Leiden in Ägypten. Nicht, ich zertrümmere die Last, dass ihr dann von selbst euch erhebet. Ich lasse die Last Last sein, aber ich ergreife euch und führe euch unter ihr hervor und hinaus. Ihr bleibt völlig passiv bei der Erlösung. Ich rette euch, auf Hebräisch vehizalti, nazal, also die Wurzel dieses Verbes, das verstärkte naschal. Das ist etwas, das typisch für Hirsch ist. Also hebräische Verben bestehen aus drei Konsonanten. Und er macht das oft, wenn zwischen Verben, wenn sie sich nur in einem Konsonanten zu unterscheiden, dann postuliert er normalerweise, dass es Beziehungen zwischen diesen Verben gibt. Das ist nicht etwas, was in heutiger moderner Forschung anerkannt ist. Aber er baut da so viel drauf, dass man es fast nicht weglassen kann. Und gerade hier in unserem Fall dieses Beispiel, das er bringt, dafür ist auch diese Auslegung nötig. Das Abfliegen des Eisens vom Schaft hat Ziel, machen, dass etwas, was von jemandem willenlos als Werkzeug oder Mittel gehalten wird, von diesem losgelassen werde. Die Ägypter haben euch Blöcke auf den Nacken gelegt. Ihr könnt nicht hinaus. Das sollt ihr auch nicht können. Denn es soll sich eben zeigen, dass aus Lasten, aus denen ihr euch nicht retten könnt, ich euch hinauszuführen vermag. Ägypten hält euch als willenlose Sache fest. Ich schlage es auf den Arm, dass es euch loslassen muss. Dann das dritte Verb, ich erlöse euch, vegaalti. Ihr habt in Ägypten keine verwandte Seele, die sich in eurer Misshandlung verletzt fühle. Ich trete als euer Verwandter auf. Mich verletzt man, wo man eines meiner Kinder antastet. In mir findet ihr euer Recht und eure Selbstständigkeit wieder. Während Hizil das Retten aus einer drohenden Gefahr ist, ist Gaal das Herausreißen aus einem bereits eingetretenen Untergang. Im jüdischen Gesetze tritt der Erlöser hinzu, wenn sein Verwandter aus Not sein Erbteil oder sich verkauft hat, wo er also rechtlich bereits der Unfreiheit oder Besitzlosigkeit verfallen ist. Das ist Gottes Verhältnis zu uns. Zu ihren Leiden und ihrer Knechtschaft hatten die Ägypter auch keinen Schein von Recht. Allein uns als Fremde zu behandeln, uns das Recht des Daseins abzusprechen und von da aus für diese Duldung allen möglichen Druck auf uns zu lasten, an diese Duldung alle möglichen Bedingungen zu knüpfen, Das hat man nicht nur in dem altersgrauen pharaonischen Staat für recht erkannt. Da tritt Gott für die als heimatlos und darum als rechtlos Erklärten mit weithin über alle und alles gestrecktem Arme in die Schranken, macht sein Vorrecht an jedem Menschen und an der ganzen Erde geltend, gibt von diesem Gottesrechte aus seinen rechtsberaubten Recht und Heimat wieder und erzwingt mit großen Gerichten, mit großen, die Welt in Ordnung bringenden Gerichten, die Anerkennung seines Rechts. In diesem Erlöserbegriffe liegt die Tiefe des »Mein erstgeborener Sohn ist Israel«, und das bedeutet, siehe, ich werde deinen erstgeborenen Sohn töten. Du verweigerst mir mein misshandeltes Kind. Ich lasse dich fühlen, was es heißt, sein Kind verlieren. Dann kommt die vierte Sprache der Erlösung. Ich nehme, wenn ihr aufgerichtet, frei und dem Bewusstsein eurer Menschenrechte wiedergegeben sein werdet, dann werde ich euch mir zum Volke nehmen. Sobald ihr frei werdet, werdet ihr mir zum Volke. Mir zum Volke, ohne Land, ohne Boden, allein durch mich. Und dann käme eben das, was der fünfte Becher wäre. Ich bringe euch in euer Land. Israel soll somit völlig zum Volk konstituiert sein, bevor es ein eigenes Land erhält. Sein Volksdasein ist somit nicht durch den Besitz des Landes bedingt, vielmehr der Besitz des Landes war von der treuen Lösung seiner Volksaufgabe abhängig. Hier merkt man wirklich ganz stark den Rabbiner in der Diaspora und auch noch vor der Entwicklung des religiösen Zionismus natürlich schon einen Wert in der Landverheißung zu sehen, aber zu sagen, die Tora kommt erst. Und das ist auch der Grund, warum die Tora außerhalb des Landes gegeben worden ist. Und die Gabe des Landes und das Leben im Land macht eigentlich nur Sinn, wenn man vorher die Tora hält. Und im modernen Israel sieht man das durchaus auch häufig anders. Und ich habe hier zum ersten Mal ein Zitat von Nechama Leibowitsch. Wir hatten schon ihren Bruder Jeschaja Leibowitsch öfter mal in gewisser Weise als Bibelauslegerin, ist sie eigentlich sogar viel mehr bekannt. Sie hat als Lehrerin für Bibel begonnen, schließlich auch Professorin an der Universität Tel Aviv geworden. Und was sie berühmt gemacht hat, war, dass sie angefangen hat, zu jedem Wochenabschnitt Fragebögen zusammenzustellen, wie man einzelne Verse sehen soll. Und das konnte sozusagen, jeder konnte diese Fragen beantworten und die ihr mit der Post schicken. Und damals noch zu Zeiten, wo das wirklich mit normaler Post ging und handgeschrieben alles. Und sie hat sich wirklich die Mühe gemacht, alle diese Dinge, die sie bekommen hat, zu korrigieren, zu kommentieren und das den Leuten auch zurückzuschicken. Sich wirklich so ganz stark als Lehrerin zu sehen. Und im Laufe der Jahre sind dort auch eben Bücher draus gewachsen, die Kommentare zur Tora sind, aber eben nicht ein Kommentar Vers für Vers, sondern wo sie immer einzelne Verse oder einzelne Themen, die gerade auch besonders schwierig sind, herausgreift. Und sie bringt dann unterschiedliche Ausleger, unterschiedliche Traditionen, versucht auch nochmal mit Fragen ein bisschen klar zu machen, ja, wo unterscheiden die sich denn nun genau, und bringt dann ihre eigene Meinung dazu. Und ich werde auch sehen, dass wir in den folgenden Abschnitten mal ein bisschen mehr von ihr lesen, weil es einfach auch vom Ansatz sehr interessant ist. Und das hat auch viele Leute noch zu neuer Beschäftigung mit der Bibel gebracht. Und diese Bücher sind auch ins Englische zumindest übersetzt. Und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob alles, aber zumindest einzelne Beispiele gibt es auch in einer deutschen Übersetzung, muss ich vielleicht nochmal bibliografisch nachsehen. Ja, und hier haben wir auch eine Zusammenfassung, die sie eigentlich bringt, nach verschiedenen Erklärungen zu diesen Sprachen der Erlösung, wo sie sich nämlich eben mit dem Ausdruck »Ich bringe euch in euer Land« auseinandersetzt. Und da schreibt sie, auch der Aspekt »Ich bringe euch« der Erlösung wird eintreffen, auch wenn es der Wüstengeneration nicht vergönnt war. Denn die werden ja in der Wüste sterben. und sie, nachdem sie das Land betreten hatten, wieder ins Exil zogen. Also selbst das Bleiben im Land war nur einige Generationen lang, bevor das babylonische Exil kam. Daraus ergibt sich, dass dieser Aspekt von uns abhängig ist, während die anderen Aspekte der Erlösung für immer sind und nicht aufhören werden. Also in dem Sinne von uns abhängig sind, wenn wir nicht nach der Tora leben, können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir im Land bleiben. Aber für Nechama Leibowitz war dann auch ganz wichtig zu sagen, ja, aber jetzt gibt es ja die Rückführung aus dem Exil sozusagen, es gibt den Staat Israel, und würde es jetzt nicht eigentlich Sinn machen, deswegen auch den fünften Becher zu trinken. Und sie zitiert ja einen oder erwähnt einen chassidischen Rabbiner, Rabbi Menachem Mendel Kasher, der im Gegensatz zu dem, was die meisten chassidischen Juden damals waren, eben Antizionisten zu sein, war er ein Zionist und war wirklich der Meinung, es wäre richtig, das Trinken des fünften Bechers einzuführen, aber wie Nechama Leibowitz durchaus bedauernd schreibt, es ist ihm nicht gelungen, das israelische Oberrabbinat davon zu überzeugen, dass man den Brauch ändern sollte und dann wirklich in dem Sinne sagen sollte, mit dem Staat Israel ist auch diese Verheißung der Erlösung eingetroffen. So eine Frage wie, ja, eben auch die Diskussion, natürlich die innerjüdische Diskussion, ob dem Staat Israel sozusagen eine heilsgeschichtliche, ob der eine heilsgeschichtliche Kategorie ist, ob man einfach sagt, okay, das ist etwas, was aus bestimmten politischen, militärischen Ereignissen gekommen ist, oder ob man eben sagt, da ist doch auch Gottes verborgene Hand hinter, und religiöse zionistische Juden beten ja auch in den Synagogen am Schabbat das Gebet für den Staat Israel, das beginnt, wir beten für den Staat Israel den Beginn unserer Erlösung. Also das ist durchaus eine Ansicht, die verbreitet ist, und trotzdem hat man sich doch nicht durchgerungen, die religiöse Praxis dahingehend zu ändern, dass man eben in der Sedernacht den fünften Becher trinkt. Ja, so weit zu den 4+1 Bechern. Sind da noch weitere Fragen, Anmerkungen zu? Sieht nicht so aus. Ja, dann wollte ich auch noch einiges zu dem Aufbau der Plagen sagen. Man hat sich natürlich viele Ausleger mit befasst. Wir haben also insgesamt die 10 Plagen. Ob man irgendeine Ordnung feststellen kann, und das bringt Benno Jakob eigentlich in einem Vorwort zu seiner Einzelauslegung der Plagen. Und er ist da damals gar nicht mal so ganz originell dabei. Es sind Teile, die auch schon bei älteren Auslegern kamen. Interessanterweise, er nennt das auch nicht Plagen, sondern Schläge. Das ist eigentlich die korrekte Übersetzung des hebräischen Wortes Makot, die von dem Verb schlagen kommen. Und ja, er schreibt dazu, es sind also von der Verwandlung des Nil in Blut bis zum Sterben der Erstgeborenen 10 Schläge. Es kann gar kein Zweifel sein, dass diese Zahl von vornherein feststand und die Ausarbeitung das Werk eines und desselben Autors ist. 10 ist unter anderem die Zahl der Geduld, Nachsicht und Langmut bis zur Erschöpfung. Zum Beispiel in Genesis 18,32, wenn auch nur 10 Gerechte in Sodom gefunden werden. Das war die Mindestzahl, die nötig war, um die Stadt zu retten. Oder Jakobs Klage über seinen Schwiegervater Laban in Genesis 31,7. 10-mal hat er meinen Lohn geändert. Und in Numeri 14,22, eben im Rahmen der Geschichte mit den Kundschaftern, die das verheißene Land auskundschaften und damit zurückkommen, zu sagen, nein, wir können es nicht riskieren, das zu erobern, kommt dann die Anmerkung Gottes, schon 10-mal haben sie mich versucht. Und da hat sich natürlich auch die jüdische Auslegung mit befasst, zu suchen, wo sind diese 10-mal? Das wird nicht so eindeutig im Laufe des biblischen Textes gesagt, aber die Midrashim haben natürlich festgelegt, wo diese 10-mal vorkommen. Und in Bezug darauf schreibt Benno Jakob dann weiter, wenn die Tora auch diese 10 Änderungen und Versuchungen ausgearbeitet hätte, so würden wir ein den 10 Gottesschlägen formal ähnliches Gebilde erhalten haben. Was natürlich auch wichtig ist zu sagen, es sind nicht nur die Ägypter, die 10-mal geschlagen werden, sondern auch die Israeliten, die Gott 10-mal versuchen und natürlich dann auch dafür teilweise zumindest bestraft werden. Dies können wir mit Bestimmtheit behaupten, weil wir ein anderes Beispiel davon haben an den 10 Gottesworten, also die 10 Gebote, die ja eben auch wörtlich, wie sie im Hebräischen heißen, Aseret HaDibrot, die 10 Worte. Dreimal sagt die Tora nebenher, dass der Bund Gottes mit Israel am Sinai aus 10 Gottesworten bestand. Die Ausführung haben wir am Dekalog in Exodus 20 und Deuteronomium 5. Wegen einer zwiefachen Zweiteilung steht er auf 2 Tafeln und auf ihren beiden Seiten. Dass er in 10 Absätze geteilt werden soll, wird durch sichere Merkmale gewährleistet. Bei den Gottesschlägen ist ein solches der Umstand, dass jeder mit der Feststellung schließt, dass er vergeblich war und Pharao hart blieb. Das hilft also, um die Plagen zu die Schläge zu zählen. Für die Einteilung sollten 2 Prinzipien zur Geltung kommen. Die 10, die Zahl der Finger, die jeder Mensch hat, lässt sich ebenmäßig nur in 2 Gruppen von 5 und 5 teilen. Denn 5 mal 2 sind Paare und für Gruppen zu klein. Die erste Hälfte schließt mit dem 5. Schlage ab und deshalb musste er das Viehsterben sein, das heißt ein geringeres Sterben als das der Erstgeborenen, mit dem das Ganze schließt. Es bestand aber zu leichterer Gliederung das Bedürfnis einer Einteilung in kleinere, gleich große Gruppen als die Hälften sind. Dazu ist die 10 nicht zu gebrauchen. Wohl aber die nächste Zahl, die 9, das heißt 3 mal 3. Es musste also von der 10 eines abgesondert werden. Bei dem Dekalog geschieht es mit dem ersten Gotteswort, das heißt, ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, als einer das ganze vorangehende Geschehen zusammenfassenden Grundlegung für die anderen. Dass die dann folgenden 9 3 Gruppen zu je 3 Geboten und Verboten ergeben, siehe dort bei seiner Erläuterung zu den 10 Geboten. Bei den Gottesschlägen ist der erste, also das Wasser, das zu Blut wird, ist der erste zwar gleichfalls programmatisch ausgestaltet, aber er gehört zu den 9. Und es ist der 10., also letzter, der abgesondert wird. Er ist es, als wenn wir ihn die Tötung der Erstgeborenen. Er ist es, der den Widerstand Pharaos bricht und daher wird er zusammen mit der Pessachfeier und dem endgültigen Auszug einer besonderen Ausarbeitung gewürdigt. Ein solches Verhältnis hatte nicht das 10. Gebot zu den vorhergehenden 9. Wir haben also neben der Halbierung als 2. Einteilungsprinzip die Drittelung. Wir besitzen darüber aus talmudischer Zeit eine Beobachtung, die jedem jüdischen Kinde aus der Pessach-Haggadah bekannt ist, von der aber kein einziger der christlichen Kommentare Notiz zu nehmen für nötig befunden hat. Obgleich sie vieles, wenn nicht fast alles, erklärt. Das ist jetzt wirklich ein Text, der eben in der Pessach-Haggadah kommt. Rabbi Judah gab für die Gottesschläge die Merkworte Dezach, Adash, Beach und dann noch Be, also das heißt De, das ist verdammt, das Blut. Das Zade ist für Zfardea, die Frösche. Das Kadi Kinim, Flöhe oder Stechmücken. Das nächste ist eigentlich nicht das A, sondern der Haken, der Knacklaut. Ein, der für den Erof, das Ungeziefer steht. Dann das D ist Deva, die Plage, die Tiere trifft. Dann haben wir das SCH, was ein Konsonant ist, Shechin, das sind die Geschwüre, die alle bekommen. Dann mit B den Barat, den Hagel. Und dann mit das A jetzt die Arbe, die Heuschrecke. Schließlich dann das CH, Choshech, die Finsternis. Und das in Klammern stehende B steht für die Bechorot, für die Erstgeborenen. Das ist etwas, was man im Hebräischen manchmal macht, wenn man sich eine Folge von Wörtern nehmen will, dass man jeweils den Anfangsbuchstaben nimmt und um das irgendwie aussprechen zu können, dann zwischen die Konsonanten passende Vokale setzt. Also das ist diese Abkürzung, die kommt und die ist eben in Dreiergruppen mit dem letzten B für die Erstgeborenen, die Bechorot, die abgesetzt sind als eigener Zehnterschlag. Das ist nicht eine Spielerei oder ein Gedächtnisbehelf, sondern ein Hinweis auf die von der Tora beabsichtigte Gliederung, die übrigens gar nicht zu übersehen ist. Und jetzt kommt die Parallelen im Grunde genommen, die jeweils jede erste, jede zweite und jede dritte hat. Der je erste Schlag der Gruppe beginnt mit dem Befehl Gottes an Mose, sich am frühen Morgen hinauszubegeben und dem Pharao entgegenzutreten. Der zweite, sich zu Pharao hineinzubegeben. Die erste Vermahnung erfolgt also im Freien am Nil, die zweite im Palast. Der zweite Schlag soll nämlich eine Fortsetzung des ersten sein, ihn vervollständigen und abschließen. Es hilft dem Pharao nicht, dass er sich in seinen Palast zurückzieht, wie deswegen in 7,23 nach dem ersten Schlage ausdrücklich bemerkt wird. Darum wiederholt sich beim zweiten Schlage das Stichwort des ersten je dreimal, der Nil beziehungsweise der Hagel. Der je dritte Schlag ist ohne Ansage an Pharao und ein Gespräch mit ihm. Nachdem zweimal eine Verwarnung nichts gefruchtet hatte, soll der dritte durch sich selber sprechen. Dies tut er dadurch, dass er unmittelbar am Leibe trifft und individuell ist. Die Nummer drei, das Ungeziefer, in den sich der Erdstaub verwandelt hat, haftet an Mensch und Vieh. Denn das sechste, das Gleichen, der Aussatz durch den verwandelten Ofenruß, haftet an Mensch und Vieh. Und die neunte, die haben wir jetzt noch nicht in unserem Abschnitt, kommt im nächsten, die Verdrängung des Lichtes durch Finsternis macht es den Menschen unmöglich, einander oder sich selbst zu helfen. Es sind also die Gruppen von drei in zwei und eins geteilt. Natürlich sind nun die Abschnitte über die dritten Schläge besonders kurz. Es fehlt ihnen und soll ihnen fehlen, was die Rede an Pharao bei den drei Paaren 1 und 2, 4 und 5, 7 und 8 enthält. Die erneute Aufforderung im Namen Gottes, Israel zu entlassen. Fortfahrend, wenn du dich weigerst, so wird wieder ein Schlag erfolgen. Das heißt eine Vermahnung und im Falle weiteren Ungehorsams gegen Gottes Gebot eine Warnung und Drohung. Jedoch, wenn auch je dritte Schlag ohne Anrede Moses ist, so erfährt doch Pharao stets von der Plage. Beim dritten Schlage berichten ihm die Weisen. Der sechste spielt sich in seiner Gegenwart ab und nach dem neunten lässt er Mose rufen. Aber dies Verhältnis vom zweiten zum ersten Schlage ließ sich nur bei der ersten und dritten Runde durchführen, nicht bei der mittleren. Denn zu ihr gehört Nummer 5 das Viehsterben, das als ein Sterben die erste Hälfte abschließen sollte und nicht den vorhergehenden Schlag ergänzen konnte. Es kreuzen sich hierbei Halbierung und Drittelung. In dieser Teilung von 3, 3, 3 ist auch der erste Schlag einbezogen, aber als erster ist er mit einer Fülle von Besonderheiten ausgestattet. Er soll in jeder Hinsicht ein Paradigma sein, zumal bei den Gottesschlägen Menschen, Mose, Aaron, die Weisen auf verschiedene Weise mitwirken. Ja, so viel der Versuch, eine gewisse Ordnung in die Schläge zu geben, auch in der Art, wie sie angekündigt werden, beziehungsweise bei den jeweils Dritten gar nicht ausdrücklich angekündigt zu werden, sondern von sich aus zu geschehen. Sind da noch Fragen, Anmerkungen zu da?
Ich wollte fragen, ob diese Auslegung jetzt eher einer theoretischen Natur folgt oder ob das auch praktisch für die Familien heute eine Rolle spielt.
Nein, das weniger, denke ich. Also es mag schon sein, so wie er es sagt, dass die Überlegung, dass man eben diese Abkürzung so liest, anzeigen soll, dass das in drei Teile geteilt ist. Aber ich denke, so im Verlauf des Sederabends geht es jetzt wirklich weniger mit dieser, um diese theoretische Auseinandersetzung, sondern eher so auch die Gesamtheit der Schläge, einen nach dem anderen zu sehen.
Mhm. Herr Müller-Mahrer?
Ja, bei Moses Geburt wurden die männlichen Neugeborenen getötet. Hier erwähnten sie den Ausdruck Bekerot. Das müsste normalerweise die weiblichen Erstgeborenen heißen. Ist da ein Unterschied?
Nein, das hebräische Wort, also im Singular Bechor, der Erstgeborene, hat eine unregelmäßige Pluralform, die nicht Bechorim, die männliche Form, sondern Bechorot ist. Also das kann also theoretisch, wenn man von einem erstgeborenen Mädchen spreche, würde das auch die Pluralform sein, aber in der Tora ist eigentlich als Erstgeborener immer nur der Sohn wichtig. Das ist, wo es auch durchaus eine Diskussion gibt, ob die Tötung der Erstgeborenen, ob die nur die Jungen eingeschlossen hat oder auch die Mädchen. Also es ist eigentlich schon, also die Überzeugung ist eher, dass sie nur die Jungen eingeschlossen hat, weil das eben ein besonderer Stand war, der erstgeborene Sohn zu sein, der für die Mädchen nicht gilt.
Und bei den anderen Tötungen oder Ermordungen, sagen wir besser, der Erstgeborenen stand ja immer das Ziel dahinter, das Volk, ich will nicht sagen auszulöschen, aber die Zukunft zu vermauern. Ist das hier in irgendeiner Form mit drin?
Nicht sicher, denn also wie die Tötung der Jungen im ersten Kapitel von Exodus beschrieben wird, da geht es ja wirklich darum, jedes männliche Kind zu töten, egal ob es ein erstgeborener Sohn oder der weiß wie vierte ist. Und es geht wohl mehr darum, das hatten wir ja vorhin in der Erklärung von Samson Raphael Hirsch, wo Gott ja zu Mose sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn und wenn Pharao meinen erstgeborenen Sohn nicht ziehen lässt, dann werde ich die erstgeborenen Söhne der Ägypter töten. Also da ist eher die Parallele wohl da zwischen Israel als erstgeborener Sohn den Erstgeborenen der Ägypter. Wobei übrigens interessant, auch ich denke auch für einen Rabbiner, der durchaus, will ich sagen, dass er jüdisch-christlichen Dialog betrieben hat, aber ihm schon auch an einer jüdischen Auslegung, die eine gewisse Offenheit zum Christentum hatte, interessiert, weil er sagt dann nämlich auch an einer Stelle, wenn Israel der erstgeborene Sohn Gottes ist, folgt logischerweise daraus, dass Gott noch weitere Söhne hat. Das ist also auch andere Völker, die Söhne oder die Kinder Gottes sein können und Israel das Vorrecht hat, der Vorreiter zu sein, aber nicht der Einzige ist. Und das ist natürlich auch für ein theologisches Modell von anerkannten Religionen durchaus ein brauchbarer Ansatz. Ja, dann würde ich sagen, dass wir die letzte Viertelstunde noch für die große theologische Frage nutzen, die wir auch schon auch vorher in manchen Wochenabschnitten schon mal angesprochen haben. Wie kann Gott Pharao bestrafen, wenn Gott selber Pharaos Herz verhärtet? Und letztlich dafür sorgt, dass er sündigt. Das findet man schon im Midrasch, in Exodus Rabbah, wo der sich anbindet an die Aussage in Exodus 10, denn ich habe sein Herz schwer gemacht. Rabbi Yochanan sagt, von hier werden den Sektierern, das ist der Ausdruck, die Minim, wo normalerweise die Christen mit gemeint sind, ein Anlass gegeben zu sagen, es hing nicht mehr von ihm, von Pharao ab, Buße zu tun, denn es heißt doch, ich habe sein Herz schwer gemacht. Allein Rabbi Shimon ben Lachish erwiderte darauf, möchte doch der Mund solcher Sektierer verstummen. Es heißt doch in Sprüche 3, 34, hält er sich zu Spöttern, so wird er selbst ein Spötter. Denn Gott warnt den Menschen einmal, zweimal, dreimal. Und wenn er sich dann nicht ändert, schließt er sein Herz vor der Buße zu, um ihn zu bestrafen für das, was er gesündigt hat. So hat auch Gott zu dem ruchlosen Pharao fünfmal geschickt. Aber er achtete nicht auf seine Worte. Da sprach Gott zu ihm, du hast deinen Nacken hart gemacht und hast dein Herz schwer gemacht, so will ich dir noch Unreinheit zu deiner Unreinheit hinzufügen. Das wollen die Worte sagen, denn ich habe sein Herz schwer gemacht. Der Midrasch geht auch darauf hin, dass, wenn es eben heißt, dass Gott vorher fünfmal zu Pharao geschickt hat. Das heißt ja vorher, und Pharao verhärtete sein Herz. Und erst nachher Gott verhärtete das Herz Pharaos. Und von daher das unterschiedliche Subjekt zu sehen, wobei wir immer noch das Problem haben, dass von Anfang an Gott zu Mose sagt, dass das geschehen wird, dass Pharao sein Herz verhärten wird. In einer etwas philosophischeren Formulierung bringt das Maimonides, und zwar nicht in seinem philosophischen Werk, sondern in der Mishne Torah, das ist sozusagen die zweite Torah, sein Kompendium der Vorschriften der Torah, wo er auch einen Abschnitt hat über die Vorschriften zur Umkehr, also wie kehrt ein Sünder zu Gott um, wo es ihm eben ganz wichtig um den freien Willen des Menschen geht. Jedem Menschen ist die Möglichkeit gegeben. Wenn er sich dem guten Weg zuneigen und ein Gerechter sein will, ist ihm die Möglichkeit gegeben. Wenn er sich dem bösen Weg zuneigen und ein Frevler sein will, ist ihm die Möglichkeit gegeben. Das ist es, was in der Tora geschrieben steht, in Genesis 3. Und der Mensch wurde wie einer von uns, Gut und Böse zu erkennen. Das heißt, der Mensch ist in der Welt eine einzigartige Spezies. Und es gibt keine Spezies, die ihm in dieser Hinsicht ähnlich ist. Dass er selber in seiner Erkenntnis und in seinem Denken Gut und Böse erkennt und alles tut, was ihm beliebt. Und niemand wird ihn daran hindern, das Gute oder Böse zu tun. Lass nicht in deinen Gedanken aufkommen, was die Törichten unter den Völkern der Welt und die meisten der ungeschlachten Israeliten sagen, dass der Heilige gepriesen sei er, über den Menschen von Beginn seiner Erschaffung an verhänge, Gerechter oder Frevler zu sein. Es ist nicht so, sondern jedem Menschen gebührt es, ein Gerechter zu sein wie unser Lehrer Mose, oder ein Frevler wie Jerobeam. Er hätte natürlich alle möglichen Frevler wählen können, hat sich hier entschlossen für Jerobeam, der rebelliert gegen den Sohn Salomos, Rechaveam, der nach dem Tod Salomos das in der Bibel so dargestellte Vereinigte Königreich der 12 Stämme weiterhalten will und wo 10 der Stämme sagen, nein, danke, wir wollen nicht weiter die Herrschaft des Hauses David und sie sich unter Jerobeam zu dem eigenen Königreich Israel, dem Nordreich, neben dem Königreich Juda zusammenschließen. Und in den Büchern der Könige ist dann wirklich Jerobeam die Wurzel alles Bösen, könnte man sagen, der eben vom Haus David abgefallen ist und dann auch um seine Untertanen von dem Kult im Tempel von Jerusalem abzuhalten, 2 Kälber aufgestellt hat an den Grenzen seines Reiches in Bethel nördlich von Jerusalem und in Dan an der Nordspitze an den Jordanquellen, und damit natürlich auch einen Kult eingeführt hat, den die Bibel als nicht rechtmäßig sieht. Da werden wir uns, wenn wir im Buch Exodus an die Geschichte vom goldenen Kalb kommen, werden wir uns vermutlich dann nochmal mit Jerobeam, der eben auch mit solchen Kälbern zu tun hatte, befassen und zu sehen, wie diese beiden biblischen Geschichten wohl auch was miteinander zu tun hatten. Also da in dem Sinne ist also Jerobeam wirklich jemand, der ganz schlecht wegkommt, und den nimmt hier Maimonides als ein Paradebeispiel für einen Frevel. Und er schreibt dann weiter, und dies ist ein wichtiges Prinzip und eine Säule der Tora und des Gebotes, wie es heißt: Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute, den Tod und das Böse vor. Und geschrieben steht: Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Also Text aus Deuteronomium, die ganz klar die Möglichkeit der Wahl beschreiben. Das heißt, die Möglichkeit liegt in eurer Hand. Und alles von den Taten des Menschen, die einer tun will, tut er. Seien sie gut oder böse. Also so weit, so gut. Aber jetzt haben wir unter anderem unseren Text hier im Buch Exodus. Es gibt viele Verse in der Tora und in den Worten der Propheten, die diesem Prinzip zu widersprechen scheinen. Und die meisten Menschen straucheln an ihm und kommen auf die Idee, dass der Heilige, gepriesen sei er, über den Menschen verhängt, Böses oder Gutes zu tun, und das Herz des Menschen nicht die Macht hat, ihn allem, was er will, zuzuneigen. Ich erkläre jetzt ein wichtiges Prinzip, aufgrund dessen du all diese Verse auslegen kannst. Wenn ein Mensch oder die Bewohner eines Landes sündigen und der Sünder wissentlich und absichtlich sündigt, wie wir erklärt haben, gebührt es ihm, dass ihm dies vergolten wird. Und der Heilige, gepriesen sei er, weiß zu vergelten. Es gibt eine Sünde, für die das Urteil ist, dass sie ihm in dieser Welt vergolten wird, an seinem Leib oder an seinem Besitz. Und es gibt eine Sünde, für die das Urteil ist, dass sie ihm in der kommenden Welt vergolten wird. Für welchen Fall wird dies gesagt? Für den Fall, dass er nicht umgekehrt ist. Aber wenn er umgekehrt ist, ist die Umkehr wie ein Schild vor der Vergeltung. Und wie der Mensch wissentlich und absichtlich sündigt, so kehrt er wissentlich und absichtlich um. Und es kann sein, dass ein Mensch eine große Sünde oder viele Sünden begeht, bis das Urteil vor dem wahren Richter sein wird, dass die Vergeltung an diesem Sünder für diese Sünden, die er wissentlich und absichtlich begangen hat, ist, dass er an der Umkehr gehindert wird und ihm nicht die Möglichkeit gegeben wird, von seinem Freveln umzukehren, damit er stirbt und an der Sünde, die er begangen hat, verloren geht. Das ist es, was der Heilige, gepriesen sei er, durch Jesaja gesagt hat. In der Vision, wo Jesaja zum Propheten berufen wird: Macht das Herz dieses Volkes fett und seine Ohren hart und seine Augen verklebt. Ebenso steht in der Tora geschrieben: Und ich verhärte das Herz Pharaos, der ja zuerst von sich aus gesündigt und den Israeliten, die in seinem Land wohnten, Böses zugefügt hat. Wie es heißt: Lasst uns listig an ihnen handeln. Wurde das Urteil verhängt, ihn an der Umkehr zu hindern, bis ihm vergolten wird. Daher verhärtete der Heilige, gepriesen sei er, sein Herz. So kannst du sagen: Gott hat nicht über Pharao verhängt, Israel Böses zuzufügen. Und nicht über Sichon, den Amoriterkönig, der Israel nicht durch sein Land hat ziehen lassen, in seinem Land zu sündigen. Und nicht über die Kanaaniter Gräuel zu tun und nicht über Israel Götzendienst zu tun. Sondern alle sündigten von sich aus und alle wurden so schuldig, dass sie an der Umkehr gehindert wurden. Wenn man merkt, wie Maimonides es ganz wichtig ist zu sagen, der Mensch hat die freie Wahl. Er ist verantwortlich kann von daher auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Herzensverhärtung als eine Form der Strafe gesehen wird. Zu sagen, und er sieht das auch schon eher als eine Ausnahme, die wirklich in ganz harten Fällen kommt, zu sagen, der Mensch wird daran gehindert, und seinen freien Willen wird ein Ende gesetzt. Er wird daran gehindert, sich frei für die Umkehr zu entscheiden. Eine etwas andere Aspekt bringt Rabbi Ovadia Sforno. Zweifellos hätte Pharao Israel fortgeschickt, wenn es nicht die Herzensverhärtung gegeben hätte. Nicht aufgrund der Umkehr oder der Unterwerfung unter Gott, gepriesen sei er, dass er bereute, rebelliert zu haben, obwohl er seine Größe und Güte kannte, sondern weil die Bedrängnis der Plagen unerträglich geworden war. Wie ihm seine Knechte sagten, als sie sprachen: Weißt du noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Und dies war in keiner Hinsicht Umkehr. Aber wenn Pharao sich Gott, gepriesen sei er, hätte unterwerfen und in vollkommener Umkehr zu ihm umkehren wollen, hätte ihn nichts daran gehindert. Und siehe, Gott, gepriesen sei er, sagte: Ich verhärte das Herz Pharaos, dass er sich anstrenge, die Plagen zu ertragen und Israel nicht aus Furcht vor den Plagen fortschicke, damit ich diese meine Zeichen in seiner Mitte aufstelle, an denen sie meine Größe und Güte erkennen werden und die Ägypter in wahrer Umkehr umkehren. Also was Forno sagen will, ist, dass gerade die Herzensverhärtung nötig ist, um die Wahlfreiheit Pharaos zu bewahren. Also sagen wir, eigentlich das Natürliche ist, wenn die Plagen kommen, wird die Lage so unerträglich, dass Pharao natürlicherweise eigentlich schon nachgeben würde, weil er sagt, ich kann mit dem Blut nicht weiterleben im Nil, ich kann mit den Fröschen nicht weiterleben, etc. Und hier zu sagen, nein, nicht darum geht es mir sozusagen, dass er zusammenbricht unter der Last der Schläge, sondern was ich will, ist, dass er meine Macht anerkennt und mich anerkennt als den mächtigen Gott und auf die, und darum sagt, ich lasse die Israeliten ziehen. Und darum muss ich ihn zurückversetzen in eine Situation, wo er sich nicht von den Plagen niederdrücken lässt, sondern die Kraft hat, sozusagen zur nächsten Plage weiterzugehen. Im Grunde genommen die durch die Plagen Pharao ihn das, was er eigentlich will, wenn er eben nicht unter Druck gesetzt wäre, zurückzuversetzen. Das ist die gedankliche Operation, die hier gemacht wird. Also zwei verschiedene Ansätze, die, ja, meinst du, die eigentlich die Hauptansätze in der traditionellen Auslegung sind, wie man diese Herzensverhärtung verstehen kann. Ja, sind da noch Anmerkungen, Nachfragen?
Die Frau Krüger-Dohm hat sich gemeldet und der ist mit.
Ja, mir fällt natürlich da spontan ein, die Stelle, die wir Christen alle kennen: Wie oft soll ich meinem Bruder verzeihen? Und 7x, 70x oder wie vielmal? Und dann diese doch sehr strikte Haltung hier, die hier von Gott genannt wird. Es ist alles begrenzt und es gibt einen Punkt, wo kein Verzeihen in dieser Welt möglich ist, vielleicht nach dem Tode, vielleicht nach einer Buße im Jenseits. Das ist das eine, was ich anmerken möchte. Und das zweite, was ist das eigentlich, wie stellt Gott sich dar, dass er es nötig hat, sich von einem Pharao anerkannt zu fühlen? Das hat doch Gott gar nicht nötig. Also das ist mir spontan dazu eingefallen.
Ja, also es ist sicher, also auch die jüdische Tradition, und das haben wir auch vorher in dem ersten Teil bei Maimonides gehört, also die Möglichkeit der Umkehr ist ganz wichtig und jeder Mensch kann umkehren. Und meist auch mit dieser, der Vers aus Ezechiel zitiert, wo es heißt, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre. Also das ist ganz stark da und auch das, was sozusagen auch in der jüdischen Praxis, wenn man sich auf Yom Kippur vorbereitet, also das ist das, was man normalerweise sagt. Natürlich, die Tore der Umkehr stehen offen. Aber man sieht eben, in der Tora steht, Pharaos Herz wurde verhärtet. Das Faktum steht da. Sozusagen, es ist ein biblische Aussagen, die, wie es Maimonides ja auch sagt, zu widersprechen stehen. Man kann nicht das eine streichen und nur das andere nehmen, sondern versucht irgendwie einen Ausgleich zwischen beidem zu finden. Und da ist dann die Lösung, die Maimonides vorschlägt, zu sagen, es kann Fälle geben, und ich glaube, an anderer Stelle führt er das auch ausdrücklich auf, dass er sagt, das sind ganz große Ausnahmefälle. Das sind die wenigen Fälle, wo eben in der hebräischen Bibel wirklich von der Herzensverhärtung gesprochen wird, wo offensichtlich so schwere Vergehen da sind, dass damit sich der Mensch so weit verstrickt hat, dass er da nicht mehr rauskommen kann. Also es ist nicht etwas, was man sozusagen heute für den normalen Menschen oder die normalen Juden sozusagen in pastoralen Gebrauch nehmen würde, aber zu sagen, weil die Bibel nun mal von dieser Herzensverhärtung spricht, zu sagen, ja, gelegentlich tut Gott das offensichtlich, was nicht andere Midrashim zum Beispiel daran gehindert hat, auch für solche Fälle noch eine Lösung zu finden. Ich greife jetzt schon ein bisschen vor auf den übernächsten Abschnitt, wo wir ja den Durchzug durch das Schilfmeer haben werden, wo das ägyptische Heer untergeht. Da heißt es dann, und es blieb nicht einer übrig. Und das wird eigentlich so übersetzt, und es blieb einer übrig. Dieser eine war Pharao, der ja sein Heer angeführt hat. Und dieser Pharao wurde später König von Ninive, nämlich der König, dem der Prophet Jona die Umkehr predigen muss. Und er wird sich dort auf die Umkehrpredigt des Jona hin bekehren. Also es gibt auch diese rabbinische Tradition, die nicht damit leben konnte, also selbst bei Pharao, dass er sozusagen endgültig verurteilt ist, sondern ihm auch da noch eine Ausflucht findet, später als König von Ninive die Umkehr ja ergriffen zu haben. Und ja, es ist ein, man kann sich wirklich fragen, wofür braucht Gott das? Aber auch das ist, es steht de facto unendlich oft in der Tora, wo Gott eben gerade in der Geschichte von den Plagen und auch später bei dem Zug der Israeliten in der Wüste, wo Gott sagt, ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und in diesen Texten sieht es so aus, dass Gott das braucht. Das mag irgendwie anstößig sein, vielleicht auch irgendwas von seiner Würde zu nehmen. Auch da gibt es eigentlich einen sehr schönen Midrasch, der im Buch Midrasch zu den Klageliedern ist, die sich ja eben auch mit dieser großen Katastrophe der Tempelzerstörung befassen. Und wo es schließlich auch heißt, ja auch Gott weint eigentlich darüber, dass er sein eigenes Haus, den Tempel zerstört hat, und er holt die Erzväter, dass sie ihn trösten sollen, und die Erzväter versuchen ihn zu drängen und hol doch dein Volk aus dem Exil zurück, und sagen alle, wir haben dir doch so treu gedient, wiegt das nicht auf, was unsere Nachkommen gesündigt haben, und niemand schafft es, selbst Isaak, der sagt, ich war ja bereit, mich opfern zu lassen. Und dann kommt schließlich Rachel und sagt ihm, ja, denk dran, was die Geschichte, die ich mit meiner Schwester Lea hatte, ich war bereit, in den Midrasch hatten wir, glaube ich, als wir, ich war bereit, auf meine Ehre zu verzichten, damit meine Schwester nicht bloßgestellt wird, damals in der Hochzeitsnacht, wo eben sie statt mir da war, und sie sagt, ich bin Fleisch und Blut, und ich war bereit, auf meine Würde zu verzichten, damit meine Schwester nicht bloßgestellt wird. Und du, Gott, du hast es nötig, sozusagen, du bist eifersüchtig auf Götzen oder hier auf Pharao, der ja auch Götze ist. Das brauchst du doch eigentlich gar nicht. Und in dem Midrasch überzeugt es Gott. Er lässt sofort, er nimmt dann eben das Zitat aus Jeremia, dass Rachels Tränen ihren Lohn haben und die Israeliten sofort aus dem Exil zurückgeholt werden. Also man findet immer noch eine Auslegung, die dann auch wieder in die andere Richtung geht, wo man ja eben auch merkt, dass das irgendwie vielleicht nicht so ganz passt. Und man merkt es auch schon ein bisschen bei Jesaja, wo auch immer wieder das kommt, ich bin Gott, ich bin der Herr, aber wo nicht mehr so dieses, ich muss es nicht mehr damit beweisen, dass ich Menschen töte oder dass ich sie ihnen Plagen zufüge, sondern eher den Perserkönig Kyros nehme, um mein Volk aus dem Exil herauszuholen. Also sein Gott sein auf eine sympathischere Art, könnte man sagen. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber von mir aus würde ich gerne noch ja die übrigen Fragen von Herrn Smith und von Herrn Müller-Macher hören. Herr Smith?
Ja, ich hatte gerade gesagt, dass es bei Hirsch keine Fragen gab. Ich finde eigentlich auch einen ganz schwierigen Text, vielleicht auch, weil ich Niederländer bin, aber Und das Zweite bei jetzt bei Maimonides, das verstehe ich dann besser. Warum, weiß ich nicht, aber ich hatte wohl ein bisschen auch die Verbindung von in die Zeit, worin wir leben, mit allen Problemen, die es gibt und wo dann die Ursachen liegen. Und ja, vielleicht liegt das an Maimonides, oder ich weiß nicht, ich weiß etwas. Ja, ich verstehe die jedenfalls besser und ich denke, dass ich auch, ja, ich gerade für die heutige pastorale Zeit eigentlich da was mit anfangen kann, obwohl ich es ganz schwierig finde, aber ich würde das dann jedenfalls versuchen.
Also ich weiß ja, nicht. Dafür gibt es ja auch die reichhaltige Tradition, dass man sich immer das auch verschiedene Dinge aussuchen kann. Und es hat auch was mit der Sprache zu tun. Maimonides hat wirklich eine sehr klare, genau definierte Sprache und es ist oft wirklich leichter, dieser Denker von vor über 1000 Jahren leichter oder von knapp 1000 Jahren manchmal leichter zu verstehen als die deutschen Rabbiner des 19. Anfang 20. Jahrhunderts, die oft erstens endlose Sätze, zweitens eine sehr blumige Sprache haben. Und das geht nicht nur jemandem, der Deutsch nicht als Muttersprache hat, so, sondern es ist manchmal auch wirklich ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Ja, Herr Müller-Macher.
Ja, gegen welche Gesetze hat der Pharao denn eigentlich verstoßen, wenn die Behandlung der Sklaven zu der Zeit gang und gäbe war, überall? Weil Josef hat ja ein paar Jahrhunderte vorher auch in Ägypten die Leibeigenschaft eingeführt.
Also zumindest wie es Maimonides eindeutet, fängt es in dem Moment an, wo Pharao sich bedroht fühlt von den Israeliten und versucht, durch die Unterdrückung im Grunde genommen ihren Wachstum zu verhindern. Und dann wäre natürlich die stärkere Fronarbeit, aber dann natürlich auch das Töten der Kinder, das im Grunde genommen weitergegangen ist als sozusagen ja, auch selbst für die damalige Gesellschaft irgendwo erlaubt gewesen wäre. Mhm. Und natürlich als weiteres kommt auch dazu, dass in dem Moment, wo Mose und Aaron zu ihm kommen und sagen, unser Gott hat uns gesagt, lass uns 3 Tage wegziehen und ein Fest für unseren Gott feiern und dort Pharao einfach sagt, wer ist das denn? Ich kenne diesen Gott nicht. Und natürlich damit auch den Gott Israels leugnet. Und ich glaube, dieser Tora-Abschnitt, da wird auch eine von den Prophetenlesungen, die ist aus Ezechiel, aus den Gerichtsworten über Ägypten. Und da merkt man vielleicht noch ein bisschen mehr, warum auch gerade die erste Plage, gerade das Nilwasser ist, das zu Blut wird. Denn da wird Pharao als das Krokodil beschrieben, das sich im Nil wälzt und er sagt, ich bin der Nil ist meiner und ich bin sein Herr, wie Pharao sich also wirklich als Gott sieht und dann natürlich ganz stark polemisch angegangen wird. Das kommt in der Exodus-Geschichte nicht so ausdrücklich vor, dass Pharao sich als Gott sieht, aber steht natürlich im Hintergrund.
Aber darf ich hier einhaken? Sie haben eben ein ganz wichtiges Wort gesagt. Pharao sagte, wer ist das? Ich kenne den Gott nicht. Wie kann er dann umkehren?
Er lernt diesen Gott ja kennen durch die Schläge.
Dann ist es eine Zwangsbekehrung. Es ist eine Zwangsbekehrung.
Ja, oder es geht darum. Was Paulo ja versucht hat, genau andersrum zu sagen. Ja, aber das ist. Andererseits will Gott es ihm ja ziemlich nachdrücklich beibringen, dass...
Ja, aber Tamar, vielleicht ist es ja der Punkt, dass er sich selber im Grunde genommen zu Gott macht. Und das ist ja so ein klassisches, und ich glaube, das ist das, was der Smith auch meinte, so ein klassisches Diktatorenverhalten. Das heißt, den picht eigentlich gar nichts an und alles, was sein Volk trifft, macht nichts, weil er selber sich über das Gesetz gestellt hat. Und Umkehr heißt, anzuerkennen, dass der Mensch sich nicht über die Schöpfung stellen darf und dass es einen Herrn über die Schöpfung gibt, der anzuerkennen ist. Und ob man den dann als den Gott Israels anerkennt, kann ich mir vorstellen, dass es darum gar nicht so oder aus unserer Sicht heute vielleicht gar nicht in erster Linie darum geht, sondern dass einfach auch diese Herzensverhärtung etwas ist, was ein Automatismus ist, der dann passiert. Und das ist ja das, was wir bei großen Diktatoren auch sehen, die sich einfach verrennen, weil sie sich über alles andere stellen. Und dann ist egal, wie schlimm das Volk leidet, weil sie außerhalb des Gesetzes und auch des natürlichen Gesetzes sozusagen, der Menschenrechte und so weiter stehen zu können. Und das ist dann sozusagen so ein Teufelskreis, aus dem sie im Grunde genommen nicht mehr rauskommen, so würde ich das verstehen.
Ja, dann könnte man auch sagen, dass im Grunde genommen es nicht... Ja, Herr Müller.
Ja, also da möchte ich widersprechen, weil ich kenne die jüdische Definition von Teshuva und Charata. Teshuva ist immer eine Umkehr zu etwas, was ich kenne und als gut bewertet habe und dann abgefallen oder davon ferngehalten habe. Reue ist, wenn ich etwas nicht kenne, aber jetzt merke und anerkenne, dass es der richtige Weg ist. Ja, also um Teshuva, und hier geht es ja um die Umkehr nochmal, um die Umkehr. In die Umkehr in eine frühere, gekannte und vielleicht auch gelebtes Dasein.
Ich meine, es liegt natürlich einerseits in dem Wort Umkehr, dass man sozusagen zu etwas zurückkehrt, was man war, aber bin ich sicher, ob man das hier wirklich, also ob man so weit gehen müsste, zu sagen, irgendwann hat Pharao mal Gott ja gekannt. Und dass das vielleicht etwas ist, was sozusagen irgendwo, zumindest die theoretische Möglichkeit, Gott zu kennen, vielleicht jedem gegeben ist, aber das nicht, vielleicht am Anfang nicht bewusst ist. Ja. Und ich denke auch, der Midrasch geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wo auch sich zu sagen, hält er sich zu spöttern, dieses Zitat aus dem Buch der Sprüche, hält er sich zu spöttern, so wird er selbst ein Spötter, wie man sich wirklich in was hineinreitet und sich in dem Sinne ja auch, man psychologisch, wenn wir das heute sicher sagen, dass man sich sozusagen seine Strafe auch selber schaffen kann, natürlich, wenn man sich in etwas immer mehr hinein verrennt und Maimonides das vielleicht mit anderen Worten, Maimonides das mit anderen Worten ausdrückt, aber im Grunde genommen, was er eben als von Gott verhängte Strafe dann definiert, aber das etwas ist, was durch die Taten der Mensch sich selber eingehandelt hat. Dann. Ja, wir sind schon einiges über die Zeit und natürlich, das ist eine von den ganz großen Fragen, für die man natürlich nie eine Antwort findet. Und wir sehen uns so ein bisschen, einerseits ist es ganz wichtig, auch um überhaupt, auch, dass der Mensch seine eigene Verantwortung hat, die Willensfreiheit zu haben, aber andererseits auch die Frage, ja, wie sieht Gott dann aus? Sozusagen kann er selber gar nichts mehr bewirken. Und wie sieht es mit der Vorsehung aus? Das sind natürlich auch Dinge, die dazukommen. Ja, vielleicht taucht das auch in der Zukunft nochmal auf. Auf jeden Fall geht es ja beim nächsten Mal dann mit den letzten Schlägen weiter. Und dann werden wir ja auch den ersten wirklichen Text im inneren Sinne Torah mit gesetzlichen Vorschriften haben und da auch nochmal ein bisschen an neuen Aspekten, wie damit jüdische Auslegung umgeht, natürlich sehen. Dann wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Eine gute Woche. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, danke schön. Tschüss.
Danke, tschüss.